Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Songpoeten. Und heute haben wir auch wieder einen ganz spannenden Gast bei uns im Studio. Denn er hat wirklich ein bewegtes Musikerleben hinter sich und sicherlich auch noch vor sich. Und wie all das kam, was er schon alles gemacht hat und um da zu sein, wo er jetzt ist und wo das noch alles hinführen soll, das werde ich ihn heute fragen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Mio. Hallo.
Vielen Dank, hallo, hi.
Ich habe Gott sei Dank habe ich viele Videos gefunden, in denen dein Name ausgesprochen wurde, weil sonst hätte ich daran, wäre ich daran schon verzweifelt.
Das ist meistens so der erste Punkt. Dann fragt man dich erstmal Mijo.
Genau, Mijo sagen wahrscheinlich viele, oder?
Mijo auch.
Oder vielleicht so Micho, so Spanisch.
Auf jeden Fall, ganz viel auch. Ja. Mijo habe ich auch schon gehört von Franzosen tatsächlich. Alles sehr, sehr schön, aber es ist Mio.
Mio. Ist das auch, das ist ja kroatisch, ne? Deine Eltern sind Kroaten.
Richtig.
Ja. Und das ist auch so ein gängiger kroatischer Name eigentlich, oder?
In der Region, wo ich herkomme, ja, genau. Da gibt es auf jeden Fall noch Mios. In Kroatien selbst ist es tatsächlich auch relativ selten. Also wenn du in den Norden von Kroatien kommst, sagen die, oh, schöner Name, so selten und so. Und dann bei uns heißt irgendwie jeder Vierte dann so. Es gibt nicht viele von uns, deswegen ist es dann am Ende trotzdem nicht viel.
Ja, aber sehr gut. Das ist ja im Grunde genommen, entspricht das ja eigentlich dem Mio, also was man kennt, ohne J sozusagen.
Richtig.
Ja, genau. Kommen wir mal auf deine, wir haben es jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, deine Eltern stammen aus Kroatien, du bist aber in Frankfurt, glaube ich, geboren auch, ne?
Genau, ich bin ein Frankfurter Bub. Ja. Mit kroatischem Herzen. Ja.
Wo bist du denn in Frankfurt aufgewachsen?
Ginnheim, das ist direkt, wo der Europaturm, der Fernsehturm ist.
Ah, okay, verstehe. Genau. Und ist das so, was ist das für eine Gegend? Ist eher so bürgerlich oder so normal?
Ja, kommt drauf an, was man da normal versteht. Für mich war es mal normal und ich hab erst gemerkt, wie schlimm es ist, als ich weggezogen bin.
Ah, okay.
Sagen wir es mal so.
Ja, ich verstehe. Das ist ja oft so, dass man, ich meine, es ist ja auch das Schöne eigentlich, dass man, wenn man aufwächst und noch nicht so versaut ist und quasi keine Vergleichsmöglichkeiten hat, dass man ja überall gut aufwachsen kann, weil da, wo man lebt und wo irgendwie die Familie ist, da ist auch das Zuhause. Du hast es gerade schon gesagt, du hast ein kroatisches Herz und einen deutschen Kopf.
Ja, das passt so ziemlich, ja.
Was ist das, wie muss man sich diese beiden Pole vorstellen? Was macht ein kroatisches Herz aus?
Chaos. Sehr emotional, sehr impulsiv, sehr ehrlich und sehr ungeordnet, sehr chaotisch. So. Und während der deutsche Kopf dann sehr organisiert ist und sehr logisch vorgeht, so, das ist echt so. Es ist wirklich wie so, als ob ich zwei Menschen in mir hätte, so die kroatische Seite und die deutsche Seite. Und tatsächlich bekämpfen die sich manchmal, aber meistens leben sie in Frieden zusammen.
Aber das ist doch auch, das stelle ich mir tatsächlich wie ein Wahnsinn, also das ist ja ein totaler krasser Gegensatz
das
eigentlich.
Das ist echt ein Gegensatz, ja.
Das sind ja dann Kämpfe, die du mit dir austrägst.
Ich bin Zwilling.
Merkst du das auch so beim Arbeiten zum Beispiel, wenn du irgendwie Songs schreibst oder so, dass du dir, dass quasi ein Teil von dir denkt und sagt, das kannst du nicht machen und der andere Teil sagt, natürlich, das muss genauso sein?
Ich glaube, das hat man beim Schreiben irgendwie, das hat jeder beim Schreiben. Aber beim Schreiben habe ich eher das Gefühl, dass es mir hilft, dass die da ineinander greifen. Das ist eher so problematisch im normalen Leben. Da haben wir eher mehr Probleme als in der Musik. So da finden wir uns ganz gut zurecht, wir zwei.
Ja, verstehe. Deswegen ist die Musik also quasi die Flucht davor.
Richtig.
Ja, okay,
in der Musik geht es uns gut.
Ja, dann wirst du ja offensichtlich zur Schule gegangen sein. Also hast du dann irgendwie
Abi? Sehr, sehr gerne.
Also, ja, wie jeder. Also weil es ist so, man findet wirklich wenig über dich raus. Das ist ja auch eine Gnade, dass man das nicht so einfach zu ergoogeln ist. Deswegen weiß ich darüber, über diese Zeit zum Beispiel gar nichts, so über deine Kindheit oder Jugend oder so. Aber da ich ja weiß, dass du später auch studiert hast, hast du ja dann wahrscheinlich auch Abi gemacht. Irgendwie.
Richtig, ja. Mit extrem außergewöhnlichen Fähigkeiten, unter anderem sehr viel Spicken, sehr viel Sympathie und sowas. So habe ich mein Abi eher gemacht.
Wie man das eigentlich auch machen muss, ne?
So ungefähr, ja.
Und was waren so die Sachen, die in der Schule noch halbwegs gut funktioniert haben für dich? Und die so gar nicht? Also zum Beispiel Mathe ist ein klassischer Horror.
Genau,
klassischer
Mathe ist eh Horror für mich. Ja. Also ich habe irgendwann schon relativ früh für mich gesagt, wozu brauche ich das? Also, ja. Wozu brauche ich den?
Ja, du wusstest, ja. Stimmt, da können wir auch noch kurz drauf kommen. Ich habe gelesen, du hast gesagt, mit 6 wusstest du auf jeden Fall, dass du Sänger werden willst.
Genau.
Da war das irgendwie schon so als Traum klar. Und mit 12 warst du im Gospelchor und da hat sich das dann noch so...
Habe ich schon geschrieben selbst und so, habe ich schon angefangen zu schreiben und habe für mich irgendwann, ja, ich meine, ganz selbstverständlich habe ich auch Mathe gelernt und so, aber irgendwann so, als es dann wirklich in die Materie ging, so 10., 11., ne, dann habe ich irgendwann gefragt, wozu brauche ich diese ganzen X und Y und Formeln und so, das werde ich nie in meinem Leben benutzen. So. Es war mir klar, es war mir auch in meinem Studium klar, als ich dann angefangen habe zu studieren, irgendwie im ersten Semester, dachte ich, mein Gott, das machst du echt nur für deine Eltern, ne? Das machst du gar nicht für dich. So. Und dann habe ich halt nach 2 Semestern geschmissen, weil ich gesagt habe, nein, ich brauche meine Zeit, ich werde das nicht machen.
Ja. So. Und hast du denn dann, wenn du mit 12 schon erste Songs geschrieben hast, hast du die so dann für dich behalten oder hast du die dann irgendwie Freunden vorgespielt oder hast du für Mädels Songs geschrieben?
Viele davon lebten nur ganz kurz sozusagen, wenn man schreibt. Ja, es ist ja dann am Anfang, versucht man ja verschiedene Dinge. Ich habe das ganz am Anfang mit 8 oder 9 oder 10, als ich mich da versucht habe, habe ich einfach irgendwelche bekannten Melodien genommen und dann einen eigenen Text draufgeschrieben oder sowas. Ganz easy. So hat es dann angefangen. Das sind keine Songs, die ich irgendwo gespeichert habe.
Na klar. Aber was schreibt ein 8-Jähriger einen Song? Also ich habe damals auch angefangen, so Songs zu schreiben. Ja. Und habe dann auch, dann hat man halt über irgendeinen Scheiß geschrieben. So. Also wie man sich, bei mir war das so, ich habe dann auch Songs geschrieben, wie ich mir so vorgestellt habe, wie ein Song sein muss sozusagen.
Ich glaube, das ist genau richtig beschrieben. So, man hat irgendwie eine Vorstellung und man hört ja auch immer, was die ganzen Sänger singen, um was es geht. Und dann versucht man das natürlich auch irgendwie umzusetzen. Ne? Es hat eigentlich wenig damit zu tun, dass man sagen kann, ich habe da voll viel erlebt oder ich habe da was von mir reingesteckt. Ich kann mich an die meisten Texte nicht erinnern, aber es war auf keinen Fall mega persönlich.
Hast du dann auf Kroatisch oder auf Deutsch
beides,
geschrieben?
Ah, ja. Beides, ja.
Weil bei euch zu Hause wurde wahrscheinlich viel Kroatisch gesprochen, wenn beide Eltern Kroaten sind.
Besonders mit meinem Vater habe ich viel Kroatisch gesprochen. Er war so, sag ich mal, so ein bisschen die strengere Seite, um es mal gelinde ausgedrückt zu sagen. Der hat eigentlich auch kaum Deutsch, also er spricht kaum Deutsch. Er kann sich verständigen und so, aber seine Aussprache ist so schlecht, dass er es meistens gar nicht möchte.
Ja, verstehe.
Also genau. Und wenn jemand da ist, der Kroatisch spricht, dann wird Kroatisch gesprochen.
Klar, also natürlich.
Weil er halt auch, als er noch gearbeitet hat und so, da hat er nur mit Kroaten irgendwie zusammengearbeitet. Du kannst das ja machen. Du kannst ja wirklich fast eine Subkultur erschaffen und eigentlich gar nicht mit anderssprachigen Menschen zu tun haben.
Ist ja auch, ich meine, und da muss man jetzt auch gar nicht so tun, als wäre das irgendwie besonders exotisch, weil wenn Deutsche im Ausland sind, machen die das ja auch so. In der Toskana gibt's ganze Dörfer, wo nur Deutsche rumlaufen, etwa. Also man sucht sich das ja so ein bisschen.
Genau. Es ist auch einfacher, es ist immer eine Sprachbarriere, du kannst nie richtig ausdrücken, was du empfindest oder denkst, weil du irgendwie immer geblockt wirst von deiner Sprache und deswegen sucht man da natürlich die, mit denen man sich irgendwie verständigen kann.
In welcher Sprache fühlst du dich zu Hause?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Definitiv im Deutschen primär, weil die deutsche Sprache kann ich am besten, sage ich mal so. Und die kroatische Sprache ist manchmal, ich will nicht sagen emotionaler, weil das schwierig ist, das zu beschreiben, aber Kitsch hört sich nicht so kitschig an auf Kroatisch.
Ja, also
auf Englisch kennt man das ja so, dass sich Sachen auf Englisch gar nicht so krass kitschig anhören. Und wenn man sie auf Deutsch sagt, denkt man sich, das kannst du so nicht sagen, im Song. Ne? Genau, und das hast du im Kroatischen nicht so krass. Also da ist das tatsächlich irgendwie so ein bisschen normaler, auch in der ganzen Mentalität ist so sehr, sehr viel Romantik, sehr viel.
Südeuropa, also auch Italien und so, das ist ja da gegenüber.
Ja, das ist auch ähnlich. Viele denken dann immer irgendwie gleich, Kroatien ist Balkan, das heißt, Kroatien ist ähnlich wie Bosnien-Serbien und so. Ja, definitiv, wir haben sozusagen die gleiche Sprache, aber besonders da, wo ich herkomme und im mediterranen Bereich, sind wir eigentlich mehr Italiener.
Total.
Wir haben halt total das Mediterrane und auch unsere Musik ist sehr mediterran. So.
Ja.
Und deswegen habe ich das wahrscheinlich auch so ein bisschen in mir, ja.
Sehr gut. Du hast auch zuletzt, das fand ich ganz schön, ich glaube, das war am Internationalen Frauentag, habe ich auf deiner Facebook-Seite gesehen, hast du einen sehr emotionalen Post über die Frauen in deinem Leben geschrieben. Und da hast du nochmal deine Mutter sehr hochleben lassen und als extrem starke Frau, die dich auf deinem ganzen Weg sehr beeinflusst hat, beschrieben. ist das auch so ein bisschen so, was ich so interessant finde, wir hatten zuletzt auch Rola hier aus Frankfurt, die R&B-Sängerin, die hat auch
eine
so ein
Freundin
bisschen...
Freundin von mir.
Ah ja, tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Die hat nämlich erzählt, bei ihr war das so, so wie sie aufgewachsen ist, die Eltern ja auch aus Kenia. Sie hat dann erzählt, dass da eine Mentalität ist, wenn man dann in Deutschland aufwächst, dass die Eltern sagen, wir sind jetzt hier in Deutschland und hier gibt's super Chancen und du ergreifst die jetzt, sonst gibt's richtig was hinter die Ohren irgendwie so. War das bei dir so ähnlich?
Ja, doch, auf jeden Fall. Nicht ganz so krass. Ich meine, ich habe auch viele afrikanische Freunde und ich weiß, wie die Eltern sind. Die sind dann nochmal, die haben einfach einen eigenen Weg, wie die das machen. Sehr, sehr streng, aber auch sehr herzlich. Es ist so, bei uns war das ein bisschen anders, um es mal genau zu sagen. Mein Dad war halt lange Alkoholiker. Der war richtig krass da unterwegs und dadurch hatte ich dann Probleme, mich zurechtzufinden. Also ich hatte in meiner Kindheit irgendwie gar nicht so richtig den Fokus auf, was mache ich, sondern wie kriege ich den Alten davon weg.
Na, ja. Verstehe. Okay.
Das war so ein bisschen mehr und dadurch, dass er ist halt in so einer Zeit aufgewachsen, da war es normal, sich zu prügeln. Ja, da war das halt eins gegen eins, ritterlich irgendwie so, ne? Und wer dann auf die Schnauze kriegt, das hat er mir dann echt so ein bisschen auch mitgegeben. Also es war halt cool so in seinen Augen. Ne? Es war irgendwie richtig und normal, dass Jungs sich balgen und hat aber nicht verstanden, dass er das zu viel bei mir macht und auch zu viel überhaupt Aggressionen in mein Leben bringt.
Ja.
War einfach sehr, sehr großer Teil von ihm. Und das habe ich dann nach außen hin getragen. Und deswegen gab es dann halt oft einfach Probleme, weil ich das nicht richtig verstanden habe, weil mir halt suggeriert wurde, dass das normal ist, dass du deine Ehre verteidigen musst oder dass du dich nicht irgendwie...
Dein Mann stehen und
richtig,
so.
Richtig, richtig. Ja, voll sinnlos. Also bis ich dann irgendwann, deswegen auch im Song Neuer Mensch, dass ich dann sage, so, irgendwann habe ich verstanden, dass ich das nicht sein möchte. Ne?
Ja.
Das hat sehr lange gedauert. Also ich kenne Freunde von mir, die haben irgendwie schon quasi so eine erste Selbstfindung abgeschlossen. Da waren die 12.
Also
da wussten die irgendwie schon, ich will das und ich will das. Bei mir war das irgendwie mit 20, 21, habe ich erst gepeilt. Ey, warte mal ganz kurz, du hast doch einen eigenen Kopf. So, ich war überfordert mit der ganzen Situation.
Klar.
Also das war alles irgendwie viel zu viel und dadurch habe ich dann ein paar Jährchen verloren, sage ich mal so.
Aber ich meine, es schadet einem ja nichts. Das ist ja irgendwie...
Im Gegenteil, also es hat mir geschadet, aber es hat mir auch sehr geholfen, um der Mensch zu werden, der ich heute bin. Also ich glaube kaum, dass ich gewisse Dinge so sensibel empfinden könnte oder mich so rein empfinden könnte, wenn ich nicht selbst so viel Mist gefressen hätte.
Klar.
Ja, so. Und deswegen denke ich auch, dass mich das musikalisch an den Punkt bringt, an den ich heute bin. Besonders durch die Straßenmusik, die ich dann gemacht habe, ich gemerkt, dass der Schmerz, den ich in mir trage, und da ist echt viel, so, wenn ich den teile, berührt es Menschen. Und was ich nicht gedacht habe, es wirkt tatsächlich bei mir selbst, aber auch bei anderen anscheinend echt wie so eine Therapie, weil ich hatte eine schwere Zeit, ich hatte eine Trennung hinter mir und war echt so ein bisschen verloren, wusste nicht, wo ich hin soll in meinem Leben und das war eigentlich so mit der Zeitpunkt, als ich Straßenmusik angefangen habe und das hat mich gerettet. Es war echt meine Rettung, also auch diese ganze Positivität zurückzubekommen von den Menschen, zu sehen, da wächst irgendwie was organisch, das ist eine Facebook-Seite, die ganz gut durch die Straßenmusik gewachsen ist und ich habe mir viele Fans oder ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber es sind einfach Menschen, die mich persönlich quasi irgendwie kennengelernt haben auf der Straße und irgendwie auch Situationen hatte, wo dann Menschen kamen, ich habe seit irgendwie so und so vielen Jahren nicht geheult und jetzt ist der Knoten geplatzt, danke.
Ja.
Weißt du gar nicht, wie du mit umgehen sollst, bin sehr berührt durch solche Sachen und das gibt mir den Antrieb und ich glaube wirklich, dass es zwar eine Prüfung war und ich kann viele Dinge auch nicht vergessen, die passiert sind. So. Da sind auch emotionale Narben auf jeden Fall, aber ich bin mir sicher, dass das so nicht heute wäre, wenn das nicht passiert ist. Und ich sehe das sozusagen als Prüfung oder als Ding, dass ich einfach durchgehen musste, um da hinzukommen.
Mhm.
Einfach auch von oben. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, jetzt nicht unbedingt in eine Religion.
Aber nicht so organisiert, aber so.
Sehr spirituell und sehr gläubig. Ich glaube an Gott und ich bin mir sicher, dass das eine Aufgabe von ihm war, die ich bewältigen musste, um dann irgendwann der Mensch zu werden, der ich jetzt heute bin. Und da wird wahrscheinlich auch noch einiges auf mich zukommen, weil ich bin definitiv noch nicht da, wo ich sein möchte.
Ja, da haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack auch von diesem kroatischen Pathos.
Ja, ganz bekommen. Genau. Richtig, ja. Richtig. Es ist einfach auch in mir drin. So. Es ist ein Teil von mir, ein kroatischer Pathos.
Aber ist das auch, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, weil wie gesagt, du hast ja gesagt, dass deine Mutter so eine starke Frau sei. Ja. Hat die dann auch den Laden immer so ein bisschen zusammengehalten, wenn dein Vater dann wieder ausgeflippt ist oder irgendwie nicht ansprechbar war oder so?
Und wie, ja.
Da war sie dann einfach so der Fels in der Brandung. Also musste sie halt wahrscheinlich einfach auch, ne? Irgendwer musste ja.
Für mich ist halt auch so komplett fremd, wenn irgendwie jemand sagt, dass Frauen nicht arbeiten sollen oder sowas. Ja. Weil für mich halt immer meine Mom so wirklich der Worker war. Die hat irgendwie zwei, drei Jobs. Die hat irgendwie tagsüber in der Firma gearbeitet, abends gekellnert und dann manchmal auch noch irgendwo andere Sachen gemacht. Also geputzt oder keine Ahnung. Ja. Also die war sich für nichts zu schade, ne? Ja. Und das ist halt, es hat mich mega beeindruckt immer. Also es hat einfach für mich ein Weltbild in mir geschaffen, dass für mich ist das Normalste der Welt, dass Frauen irgendwie genauso stark sind wie Männer. Und ich finde das immer, ich bin da auch sehr empfindlich, auch wenn Frauen dann das benutzen und sagen, so auf der einen Seite so sind wir emanzipiert und dann, wenn es dann darauf ankommt, sind wir es doch nicht und dann muss der Mann sein, weil meine Mom nie so war. Ne? Ja. Die war immer so, ich mach das, aber dann brauche ich auch niemanden wirklich. Ja, ne? Yeah, und das ist dann halt, das ist ein Thema, das mich sehr stolz macht natürlich.
Klar.
Stolz auf meine Mom, stolz darauf, dass wir das irgendwie gerockt haben und etwas, was ich natürlich meinen Kindern auch mitgeben möchte, ne? Dass man halt nicht aufgeben darf. Das ist das, was meine Mom mir beigebracht hat. Also wie oft saßen wir da und ich war am Boden zerstört, weil irgendwas nicht funktioniert hat in der Musik oder irgendwo, ich irgendwie rejected wurde, zurückgewiesen wurde und sie dann gesagt hat, so das gehört alles zu deinem Weg. Du musst halt aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Also hast jetzt einen Schlag gekriegt und was jetzt? Bist du tot? So, geht's dir gut?
Junge, steh auf.
Steh auf, ja. Das war so. Eigentlich das, was der Vater so übernehmen sollte, aber sie hat mir halt das gezeigt, weil sie selbst auch so ist. Ne? Sie ist mit 17 nach Deutschland gekommen, ganz, ganz früh und hat für sich alleine gesorgt, ihr ganzes Leben lang eigentlich.
Ja.
Genau. Und ich bin stolz, dass ich das so ein bisschen mitbekommen habe.
Na, super.
Das ist nicht diese richtige alte Generation, die Gastarbeiter-Generation, die sind nochmal einen Ticken härter. So, so einen Touch davon habe ich mitbekommen, darauf bin ich stolz auf jeden Fall.
Toll, tolle Frau. Du hast dann 2006, also hast dann Abi gemacht und so in Frankfurt und hast dann 2006 Wirtschaftspsychologie studiert.
Oh Gott, ja.
Ich habe mal nachgelesen, Wirtschaftspsychologie, das benutzt man dann vor allem, das ist eine angewandte Psychologie. Mhm. Die wird natürlich viel eingesetzt in der MAFO, also Marktforschung und so, wo dann so Umfragen gemacht werden.
Psychologie,
wie gefällt Ihnen dieses Bild und so ein Scheiß? Aber das wird zum Beispiel auch so für Börse.
Ich kriege gerade Gänsehaut vor der
Das ist zum Beispiel auch so für so Börsenleute setzen auch so ein, weil sie dann meinen, irgendwie so ein bisschen Voodoo-mäßig voraussagen zu können, wie sich die Kurse entwickeln und so.
Oh yeah.
Was war genau deine Idee? Und du hast auch selber gesagt, Mathe war jetzt auch nicht so das Number One-Ding in deinem Leben. Was war jetzt genau deine Idee, ausgerechnet dieses Fach zu belegen? Hättest du deine Eltern nicht auch mit irgendeinem anderen?
Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, weil mich das irgendwie so ein bisschen interessiert hat.
Ja.
Aber dazu war mein Notendurchschnitt nicht gut genug.
Verstehe.
Selbst mit Connections hätte ich irgendwie noch 1,5-2 Jahre warten müssen.
Ja,
das wollte ich nicht.
NC, ja.
Dann dachte ich halt irgendwie, Wirtschaftspsychologie ist auch cool. Da wird schon genug Psychologie dabei sein, um ganz ehrlich zu sein. Das war so ein richtiger Fail, ey. Ja, aber als ich dann erfahren habe, wie viel Mathe es bei Psychologie auch gibt, habe ich gedacht, okay, es war wahrscheinlich doch einfach nichts für mich, egal in welcher Hinsicht.
Weil da geht es dann auch um Statistikrechnung und so ein Quatsch irgendwie. Das ist so ganz uninteressant eigentlich.
Das ist auch ziemlich trocken. Und das
man
ist
stellt sich so im Psychologiestudium ja immer so, ich erfahre nicht was über meine Seele und warum wir alle uns so doof verhalten und so. Und das ist ja eigentlich so, warum man immer glaubt, Psychologie studieren zu wollen.
Ein Philosophiestudium machen.
Naja, genau. Also Taxischein. Und dann, so wie ich das jetzt, also und es wird dann so ein bisschen schwammig, wenn man dich versucht zu googeln. Ich meine, da wird jetzt natürlich über die Jahre, je bekannter du wirst, desto mehr wird dann online an Infos zu finden sein. Aber jetzt wurde es irgendwie kompliziert. Ich habe mir das dann so ein bisschen versucht, selber zusammenzureimen. Du bist dann 2006 da hast du ja Wirtschaftspsychologie studiert, und zwar in Zagreb, also in Kroatien. Du bist dann nach Kroatien gegangen,
genau,
um da
richtig,
zu studieren.
Richtig, ich wollte ein bisschen weg aus der ganzen Umgebung. Es hat angefangen, so ein bisschen komisch zu werden.
Ja.
Ich hatte düstere Gedanken und bin in komische Kreise geraten und wollte einfach mal irgendwo komplett neu anfangen quasi, ohne dass ich niemanden kenne, weil ich habe da ein bisschen Familie und so, aber die kannten mich auch alle eigentlich nicht wirklich.
Nur so von so Festen und so mal. Ja.
Ganz, ganz sporadisch und hatte ich irgendwie so ein Gefühl, ich kann nochmal komplett von Null starten und so konnte ich auch meinen Charakter viel besser formen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt über 150 Kilo, als ich nach Kroatien gegangen bin und habe dann in Kroatien über 50 abgenommen, weil ich das erste in meinem Leben auf mich achten konnte. Ich gesagt habe, ich kümmere mich nur um mich selbst. So. Und das war das Beste, was ich machen konnte, so zu dem Zeitpunkt. Ja. Und
dann da ist auch das Essen viel besser. Da ist ja alles frisch. Ja,
erstmal habe ich noch zugenommen, als ich da runterkam. Und dann habe ich abgenommen.
Ja, aber da kriegt man auch den geilen, frischen Scheiß und so. Das ist ja irgendwie schon, also Südeuropa ist ja von der Küche her einfach tausendmal gesünder als das, was man hier irgendwie so vorgesetzt kriegt. Und ich finde das aber trotzdem erstaunlich mutig, weil du hast ja gerade selber gesagt, also Deutsch ist schon so deine Muttersprache, das hast du gelernt und dann Kroatisch ist okay, du verstehst es irgendwie, kannst dich
unterhalten. Also, man hört, dass ich einen deutschen Akzent habe, so. Das hat man dann irgendwann nicht mehr gehört, jetzt wahrscheinlich wieder. Aber
ich hätte jetzt gedacht, wenn du dann da Wirtschaftspsychologie studierst, das sind dann nur so Fachbegriffe.
Ich musste schon erstmal ein bisschen reinbullen, also es ging nicht einfach ohne komplett, ich musste ja auch so einen Test erstmal bestehen, um da überhaupt aufgenommen zu werden und so. Da hatte ich halt auch viel Hilfe und um ehrlich zu sein, die haben einfach eine schwerere Schule da unten. Ja. Das ist krass, das wollen wir natürlich nicht in dieses Thema rein, aber was die da unten büffeln müssen, ist schon hart. Also wenn ich dann manchmal überlege, ist unser Abi hier Zuckerschlecken.
kommt auch aufs Bundesland an.
Das stimmt, ja. Also in Hessen ist es auf jeden Fall nicht zu vergleichen. Also ich weiß, dass Bayern und Baden-Württemberg.
Die sind wohl ganz bitter.
Ziemlich hart. Das wird wahrscheinlich so in dem Rahmen sein. Dann.
Ja, verstehe.
Ja, auf jeden Fall musste ich echt reinhauen.
Aber war das dann, wie war das für dich dann einfach so nach Kroatien zu kommen? Ich meine, wie gesagt, du kennst ja die Kultur, du sprichst die Sprache und so, aber es ist ja trotzdem ein fremdes Land für dich gewesen eigentlich. Und du hast gerade erzählt, du hast ein bisschen versucht, da so einer scheiß Zeit einfach auch zu entkommen.
Ja.
Das war doch dann einfach so ein totaler Neustart, oder?
Ja, das war auch sehr cool. Ich hatte da halt dann Verwandte, mit denen ich irgendwie erstmal die Stadt ein bisschen kennenlernen konnte und genau, es waren dann auch noch ein bisschen Zeit, bis quasi das Studium angefangen hat, konnte ich ein bisschen mich da akklimatisieren und war eigentlich erstmal mehr oder weniger viel feiern mit den Leuten und ein bisschen,
sehr gut.
Klar, muss man erstmal ein bisschen die Stadt kennenlernen, das Nachtleben und ich war ja auch erst 19, 20 oder so, da hatte man da auch noch Lust zu feiern und irgendwann war es dann halt ich kann ja jetzt hier kurz
stoppen. Ja, gerne.
Du hast mich ja jetzt gefragt über Zagreb und wie das für mich war, ne?
Ja.
In der ersten Zeit war es einfach seltsam. So, man konnte es gar nicht richtig fassen. Auf der einen Seite war es mega geil, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, Zagreb ist so eine Stadt, die, als ob die gerade erst entsteht, so erwacht, die ist groß, ist eine Metropole, aber die war irgendwie 20 Jahre zurück, hatte ich das Gefühl, vielen Dingen. Und ich hatte das Gefühl, es ist so eine Entstehung gerade und es passiert gerade irgendwas Cooles. Es hat mir ein totales geile Feeling gegeben, weil man da irgendwie in so einer, nicht nur selbst in der Neuanfangsphase war, sondern irgendwie das Gefühl hat, dass hier gerade auch voll viel anfängt in der Stadt. Ne? Also, es gab halt kaum, damals zu der Zeit habe ich noch so krassen, ja, so richtig R&B gemacht, also schon so sehr black und das gab es in Kroatien so gut wie gar nicht und das fanden die dann halt ziemlich interessant, hab dann versucht hier und da irgendwie ein bisschen Musik zu machen mit den Leuten, aber es ist halt echt eine mini kleine Szene. Du hast halt irgendwie 4,1 Millionen Einwohner so und es kennt sich jeder mit jedem und ich habe halt in Kroatien den Unterschied zwischen Missgunst und Neid gelernt.
Okay.
So, ernsthaft, also es gibt so ein Sprichwort auch. Also in Deutschland ist es so, viel Neid, du hast bestimmt auch Missgunst, das kann man ja nicht so über den Kamm scheren, aber ich habe viel Neid mitbekommen im Sinne von, guck mal, der fährt so ein Auto oder hat so ein Haus. Weißt du was, ich mache das und das und ich arbeite da und da und da und da und dann hole ich mir das auch und sogar noch größer und besser.
Ja.
Das ist so Deutsch, was ich kenne.
Ja.
Und bei uns ist es halt eigentlich auf dem ganzen Balkan bis runter nach Griechenland ist es eigentlich so, dass man sagt irgendwie, mein Nachbar hat eine Ziege. Ich will nicht auch eine Ziege. Ich will, dass seine stirbt.
Ja, okay. Verstehe.
Und das ist tatsächlich irgendwie so, das bekommst du mit, weil einfach so Arbeitslosenrate unter 25, über 50%.
Krieg gebeuteltes Land, also ne?
Ja, 20 Jahre erst her, 15 erst seit an sich da war.
Das ist echt
war.
Nichts an Zeit.
Die Leute sind noch sehr aggressiv, so sehr, sehr leicht zu reizen, wenn du die richtigen Punkte triffst. Und es sind einfach auch viele verlorene Seelen, die dann irgendwie in Hooligans gehen oder in sonstige Sachen. Und insgesamt, wenn man sich mit der Mentalität beschäftigt vom Balkan und also Kroatien, Bosnien, Serbien und so, wir sind ein sehr kriegerisches Volk.
Ja.
Wenn wir uns nicht gegenseitig bekriegen, müssen wir uns in bekriegen irgendwie. Ja. Jetzt ist es halt die Fans zwischen Dinamo Zagreb und Hajduk Split, die ja nicht nur eine Fan-Rivalität haben, die hassen sich. Die wollen sich töten. So, so ist das dann. Sie brauchen das so ein bisschen. Und um jetzt ein bisschen die Zeit zu überspringen, irgendwann hat mich das dann auch so runtergezogen, dass ich das nicht mehr konnte. Also ich konnte da nicht mehr bleiben, weil das einfach auch nicht die Mentalität ist, die ich gewohnt bin. Auch besonders, das meine ich mit meinem deutschen Kopf, so dass ich komme um ein paar Minuten später hier an, 14.02 Uhr war ich, glaube ich, unten und habe geklingelt. Was ja auch schon zu spät ist. Wir hatten ja uns ja um 14 Uhr verabredet. Im besten Fall wäre ich früher da gewesen. Aber das ist dann so ein bisschen mein kroatisches Herz. Ja. Aber mein deutscher Kopf lässt auch nicht zu, dass ich später als das akademische Viertel bin. Ja. Aber das Problem ist halt, dass die Kroaten das so gar nicht haben. Also besonders die nicht hier aufgewachsen sind, vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Stadt aufgewachsen sind. Das ist alles ein bisschen entschleunigt. So. Aber so entschleunigt, dass du wirklich gar nicht mitrechnen kannst, wann sie kommen. So, die sagen dir, ich komme Dienstag um 18 Uhr und dann kommen sie am nächsten Dienstag um 6 Uhr morgens. Ja. Quasi, weil du einfach überhaupt nicht irgendwie rechnen kannst, was da passiert. Das hat sich jetzt auf jeden Fall gebessert, so, aber vor so 10, 12 Jahren, als ich unten war, war das echt noch schlimm.
Ja. Ist auch, ich finde das erstaunlich, weil ich kenne auch ein paar Kroaten und was ich finde, was man da so als Gemeinsamkeit, wenn man eine sucht, irgendwie ausmachen kann, ist so eine die sind alle wahnsinnig herzlich und haben aber alle auch so eine manchmal fast demonstrative Ernsthaftigkeit in ihrer Herzlichkeit. Also so die Rebellion, wollen, dass die, dass du weißt, dass die herzlich sind. Mhm. Das ist denen ganz wichtig, so dass man das auch ernst nimmt und da irgendwie nicht.
Ja, es ist auch, es gibt auch seltsame Sachen, wenn du dann zu Besuch kommst, das hast du ganz viel bei Südländern, nicht nur bei Kroaten, dann musst du noch was essen und musst du noch was trinken.
Ja, diese Gastfreundschaft ist natürlich Hammer.
Ich hatte auch schon Geschichten gehört von Freunden von mir, die wirklich irgendwo waren in Kroatien und sich verlaufen haben, gefragt haben, hey, wo ist denn der Weg? Ja, komm erst mal rein, setz dich mal hin, ess mal was, trink mal was und dann kannst du weiterlaufen.
Genau,
so.
Genau.
Das ist typisch kroatisch. Ja. Das ist echt so, die teilen alles mit dir, aber früher, das ist das Lustige, früher mit jemandem Fremden, so von dem die nichts wissen, weil der quasi ja nicht auch nicht schlecht ist, als Leuten, die sie selbst kennen, weil sie da meistens irgendwie sagen, ja, der, ich kenne den, der ist
Arsch.
Der Arsch, genau, der hat das und das gemacht. Und das ist halt das Seltsame dann manchmal, dass die so, mir fehlt dann da der Zusammenhalt, der richtige Zusammenhalt. Aber das ist halt, wie du sagst, gebeuteltes Land, das ist alles noch durcheinander, das ist ja auch generationenübergreifend, das kann man ja gar nicht so. Die Eltern geben das ja ein bisschen weiter und es dauert vielleicht so ein, zwei, drei Generationen.
Jetzt wächst ja quasi erst die erste Nachkriegsgeneration heran.
Richtig. Und die ist definitiv auch noch, die hat auch noch einen Tick weg.
Eben.
So
naja, genau.
Auf jeden Fall.
Du hast aber dann in Kroatien, hast gerade eben auch gesagt, selber ein bisschen Musik gemacht. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich meine, wie viele Leute wird es mit deinem Namen geben, hast du da auch bei so einer Castingshow mitgemacht. Bei Showtime heißt sie, glaube ich. Und aber man merkt schon, dass du, es gab da schon so einen Road to Stardom in Kroatien. Also was man jetzt so liest, ich meine, ich kann natürlich überhaupt kein Wort Kroatisch, aber man findet noch wahnsinnig viele Einträge auf kroatischen Websites über dich, über die Lieder, die du gesungen hast und so. Also da war schon so ein gewisses, es gab da so ein Momentum. Du hast ja dann auch 2009, bist du im Vorentscheid für einen ESC für Kroatien.
Ich war zwei oder dreimal dabei.
Genau.
Bei diesem ganzen Vorentscheid-Ding. Ja, wie gesagt, es war auch gar nicht, ich empfand es nicht so schwierig, weil das Land sehr klein ist. Es hat kaum so, sag ich mal, Sänger, die so ein bisschen in die R&B-Soul-Richtung gingen. Es gab einen bekannten Sänger, so, und das war's. Und ich war in dieser Show und der Typ saß halt in der Jury, dieser Solar. Und wir haben uns halt eigentlich gleich gefunden musikalisch. So, ich denke, der hat mich auch mehr oder weniger in die Live-Shows durchgedrückt, weil der das unbedingt wollte, dass ich da dabei bin. Ja. Und dann hatte ich halt eine relativ starke Community aus meinem Ort, Dorf. Und ich meine, die kannten mich dann alle. Und ey, das ist der aus Deutschland, der immer bei uns ist jeden Sommer und so. Wir müssen da für den anrufen. Und dann wurde ich da Zweiter tatsächlich und habe dann eine ganz nette Zeit eigentlich gehabt. Also es war 2007, ich bin dann 2010, Mitte 2010 bin ich irgendwann zurückgekommen. Also so gute dreieinhalb, fast vier Jahre habe ich von der Musik auch gelebt in Kroatien. Und ich habe dann komplett wirklich Musik gemacht.
Das ist ja, ich sehe das immer, also weil ich habe eine enge Bindung zu Italien, ich kenne viele Leute in Italien, war da öfters und habe da auch viel so alles irgendwie miterleben können, also auch so aus italienischer Sicht. Und was die, finde ich, sehr stark haben, und das habe ich jetzt einfach mal so vermutet, dass das in Kroatien ähnlich sein wird, ist eine sehr treue Bindung zu ihren Stars. Also wer einmal in Italien Star war, ist da auch für immer, gilt da auch für immer als Star.
Ja, das hast du bei vereinzelten Leuten auf jeden Fall, die dann irgendwie so einen Kultstatus erreichen. Ich würde es aber nicht so sagen, da sind die Italiener, glaube ich, ein bisschen loyaler und treuer, ja, auf jeden Fall.
Da kommt wieder die Missgunst ins Spiel.
Ja, definitiv ist auch immer, aber das haben die Italiener auch, die sagen ja auch zu jedem Professore, Doktore, im ironischen Sinne, egal ob der gerade Kanalarbeiter ist oder sind alle Professor und Doktor, im Sinne von, ja, du weißt es eh besser. Ne? Ja, ja. Alle wissen alles besser. Das ist so ein bisschen die südeuropäische Mentalität tatsächlich. So, wie oft hatte ich das auch so Gespräche, mein Vater hat einen befreundeten Arzt, der irgendwie zu uns nach Runovic in unser Heimatdorf gekommen ist und erzählt irgendwas über seine Arbeit. Und dann hast du den Nachbar, der tatsächlich irgendwie auf dem Feld arbeitet. Das ist seine Haupt, aber der erzählt ihm, wie er seine Arbeit machen muss. Und der Arzt sitzt da und denkt so, okay.
Okay. Ist auch so, du fragst so nach dem Weg und die würden dich eher in die falsche Richtung schicken, anstatt zuzugeben, dass sie nicht wissen, wo du lang musst.
Ja, aber auch um zu lachen. Also es ist sehr viel auf Humor auch. Sehr viel Sticheleien und so, das verstehen dann die Leute von außen nicht. Es wird sehr viel über Humor gemacht bei Kroaten, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen. Und das ist auch interessant, weil das ist, also dann hast du am Anfang noch, warst du noch bei DSDS, irgendwie bis im Recall oder so?
Tatsächlich habe ich das vorher schon gemacht.
Ach so, genau.
Also so parallel so ein bisschen. Ich habe das irgendwie auch immer so betrachtet wie ein Sprungbrett, wie so ein Tutorial in Kroatien. Ich habe immer gedacht, so eigentlich weiß ich, dass ich hier nicht langfristig bleiben will. So, das ist nichts, was ich machen möchte. Ich möchte einfach ein paar Erfahrungen mitbringen. Und ich sag dir, es ist wirklich gut, weil besonders als ich dann irgendwie so viel abgenommen hatte und dann hatte ich so einen kleinen Hit in Kroatien, der ist überall gespielt und man kannte mich halt einfach so. Egal wo ich hingegangen bin, guck mal, da ist der Mio so. Und ich hatte einen kleinen Höhenflug, einen guten Höhenflug.
Zurecht.
So ein Ego-Trip. Nein, nicht zurecht.
Doch.
Den hat keiner zurecht.
Wenn man das erste Mal hat, das erste Mal Erfolg hat, kann man auch mal einen Höhenflug. Aber man braucht halt Leute, die sagen, komm mal runter.
Ja, genau. Aber ja, klar. Das hast du halt dann schwierig in so einer Situation, in der ich da war. Da sind ja alles irgendwie Bekannte, mehr oder weniger. Ne? Und ich dachte halt echt, ich bin der Shit. So, weißt du? Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich dann echt gemerkt, so bin ich erstmal so geflogen, dachte ich, und dann irgendwann echt mit dem Kopf auf dem Bordstein, so, weil es keinen interessiert hat, was ich in Kroatien gemacht habe. Ich habe dann versucht, hier irgendwie ein bisschen in Bands zu kommen oder in einfach ein bisschen Geld verdienen kann und Das wollte keiner, natürlich. Keiner wollte sich irgendwie dann auch da rausdrücken lassen oder sagen, jetzt ist noch ein neuer Konkurrent dabei, der auch Geld verdienen will oder so. Es war einfach schwierig und da habe ich in so ein paar Clubbands gespielt und sowas und habe gemerkt, dass mir diese Attitüde nicht gefällt mit diesem Ellenbogen raus und man singt da vorne, steht zu viert und soll sich eigentlich unterstützen und irgendwie, ich weiß nicht, Harmonien singen und den anderen halt, der gerade das Lied singt, irgendwie gut aussehen lassen. Und als das halt eher andersrum, weil ich gemerkt habe, dass da auch viel Missgunst ist bei Sängern. Das hatte ich vorher in Kroatien so nicht, weil ich nie mit anderen Sängern so im Sinne zusammen, wenn dann irgendwie vielleicht mit einem anderen bekannteren Sänger oder so ein Duett gemacht oder sowas, aber so, dass ich einfach wirklich gegiggt habe und irgendwelchen Clubbands mit Leuten gespielt habe, habe ich so noch keine Erfahrungen mitgemacht und das hat mich erschreckt, so wie die miteinander umgehen oder was da allgemein für eine Atmosphäre herrscht. Ich dachte, ey Leute, ihr macht Mucke, was ist los, warum seid ihr so frustriert?
Genau, Mucke sollte ja eigentlich sein, dass man zusammen was Geiles macht und dann wird es so kompetitiv und das macht irgendwie gar keinen Sinn.
Mega, genau das, ja. Und das hat mich so gestört, dass ich echt da keine Lust drauf. Ich konnte das nicht machen. Ich habe gesagt, ja, schön, ich singe insgesamt vier Lieder, singe bei ein paar Backings mit und krieg dafür Geld, aber ich fühle mich danach echt ausgelaugt. Also was mache ich? Und dann habe ich halt gesagt, eigentlich wollte ich schon immer mal auf die Straße. Das war etwas, was ich schon immer mal machen wollte, mich aber nie getraut habe und halt auch nie gewusst habe, wie mache ich das. Und da habe ich so ein paar Gitarristen angeschrieben, die ich kannte und auch im Internet gefragt und echt viele nur Absagen bekommen, Absage. Dann dachte ich irgendwann, ey, weißt du was, du machst es einfach alleine. Ich spiele Klavier und ganz wenig Gitarre, aber ich bin halt, ich sehe mich selbst nicht als Live-Performer, ich bin Sänger. Das bin ich erster Linie Sänger und ich schreibe meine Songs auf dem Klavier, aber ich kann mich auch begleiten, aber ich mache es irgendwie nicht so gerne, weil ich dann das Gefühl habe, es fehlt von beiden 20%. Ich kann mich dann halt einfach besser auf den Gesang einlassen und so komplett da drin aufgehen. Und dann habe ich mir halt vorher zu Hause Piano-Instrumentals eingespielt, mir so eine elektronische Box gekauft, das Zeugs aufs Handy gemacht, abgespielt und quasi über Halbplayback, also über Instrumentals gesungen, wie bei Karaoke sozusagen. Ja. Dann halt meistens nur mit Akustik-Instrumentals. Und als ich dann halt gemerkt habe, dass ich davon leben kann, dachte ich mir, also warum soll ich irgendwas anderes machen? Und habe dadurch dann halt auch so viele Buchungen bekommen, so Hochzeiten oder irgendwelche Feiern, Geburtstage, sonstiges. Und damit konnte ich dann halt überleben. Das hat dann eigentlich, hat mir das alle Türen geöffnet, die Straßenmusik hier in Deutschland.
Aber das ist so krass. Also weil so in Kroatien so on the road to stardom und dann hier irgendwie auch noch so in so Casting-Quatsch reingeschnuppert und so. Und dann so dieser...
Dann gemerkt, dass es das nicht ist.
Ja, dann ist dieser totale Bruch. Ja, und absolut. Weil das ist, es gibt ja nichts Gegensätzlicheres als dieses, als das für den ESC vorzusingen und dann in Hanau in der Fußgängerzone zu stehen und irgendwie
Aber ich glaube, genau das ist es. So genau dieser Bruch hat in mir auch, hat mich charakterlich sehr viel weitergebracht. Ja. Und erstmal zu merken, so, ey, du bist nicht der Shit. Ja. So, es gibt einfach so krasse Sänger auch und so viele Leute und so viele Musiker. Du musst kämpfen. Ja. Du bist nicht hier und kommst und alle sagen, oh Mio, danke, dass du gekommen bist. Ja, aber so dachte man das irgendwie, weil da unten ist es halt so gewesen in Kroatien. Ja. Da dachtest du, egal wo ich angerufen habe, hey, ich bin's, lass uns was machen. Ja, cool. Und hier war es halt irgendwie ganz andersrum. Ne? Aber das war genau richtig. Das war genau, was ich brauche, um das zu erreichen, wo ich hinkommen muss. Also einfach um menschlich irgendwie mich auf die nächste Ebene zu hieven. Und das hat die Straßenmusik mit mir gemacht. Ich würde auch sagen, dass meine musikale, gesangliche Entwicklung in all den Jahren, die ich gesungen habe, weniger fortschrittlich war als in der Zeit, wo ich Straßenmusik gemacht habe. Also in den ersten 1,5 Jahren habe ich mehr gelernt als in meinem ganzen restlichen Leben. Ja. So, besonders wenn es darum, würde mich vorher als sportlichen Sänger eher bezeichnen. Also sportlich im Sinne von, mir war sehr wichtig, die Töne und hoch und runter und
Phrasierung und so.
Genau, die Phrasierung, die Range und sowas, das war mir immer alles sehr wichtig und es war also eher ästhetisch. Ja. Und als es mir dann so schlecht ging, als nach dieser Trennung und als ich dann irgendwie auf der Straße, hatte ich einen Workshop gemacht und der hat auch einiges verändert. Und zwar ging es um Synchronsprecher. Das hat mich auch immer sehr interessiert. Ja. Und habe ich einen Workshop gemacht und da waren ganz viele Radiosprecher und Moderatoren. Klar. Alle mit breiter Brust da rein, kam man so klein mit Hut wieder raus. Ja. Und das ist echt hartes Business. Und ich stand dann da drinnen und dann musste ich einen Mann sprechen, der gerade seine Tochter verloren hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Kinder, deswegen konnte ich mich nicht so gut reinfühlen. Aber der Typ hat gemeint, du musst dir vorstellen, dass du gerade, denk an den Menschen, den du verloren hast. Also es ist hart auch dann. Ja. Denk an diesen Menschen und stell dir vor, du schreist gerade deswegen. Und die nennen das Ankersetzen. Ja. Und es hat mich so geflasht, dass ich irgendwie gesagt habe, ich muss das irgendwie in meine Musik einbauen. Dieses Anker, ich weiß nicht, wie andere das machen, also ich glaube, so könnte ich noch mehr Gefühl zeigen. Ja. Das war so ein Knackpunkt auch, ich das dann auf der Straße geübt habe oder probiert habe und gemerkt habe, dass genau das es ist, was den Leuten irgendwie, dass ich einfach ehrlich sein muss. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss heulen beim Singen, dann mache ich das. Dann kommt das einfach. Ja. Und genau das schätzen die dann. Und dann kommen dann nachher zu mir und bedanken sich und sagen, folgen mir seit Jahren jetzt tatsächlich irgendwie. Und dafür bin ich einfach dankbar für die Umstände, die irgendwie so passiert sind. Und ich bin froh, diesen Weg nochmal von Null gegangen zu sein. Wenn ich dann so jetzt überlege, ich wäre jetzt schon irgendwo und hätte diesen ganzen Weg übersprungen, dann würde mir was fehlen, definitiv. Also du bist dann meiner Meinung nach kein Künstler, der so tiefgehend ist, außer du machst diesen Weg nachher dann nochmal nach.
Klar.
Irgendwie. Aber ich glaube, dieser Weg, besonders Straßenmusik, ist das Beste, was mir passieren konnte. So. Und ich werde es auch immer machen. Ich werde es, egal was für einen Status ich erreichen sollte, so Gott will, ich werde immer mal wieder Straßenmusik machen.
Ich finde das so faszinierend. Also erstmal, ganz viele andere Leute hätten gesagt, ich bleibe hier in einem gemachten Nest. Ich bleibe in Kroatien, weil dann kann ja jetzt einfach immer so weitergehen irgendwie. Und du hast dich so wirklich komplett dagegen entschieden. Und was ich aber auch noch so extrem faszinierend und wo ich so, was ich nicht so richtig kapiere, also auf eine gute Art und Weise, ist, du hast ja Straßenmusik dann auch direkt mit eigenen Songs gemacht.
Nicht direkt, aber ja.
Ja, genau. Also sehr früh hast du deine eigenen Songs gesungen, Straßenmusik ist ja auch riskant. Mhm. Und sich dahin zu stellen und was zu singen, was niemand kennt, ist ja doppelt so riskant, im Grunde genommen.
Ja, es ist auch schwieriger. Also ich habe angefangen mit Coversongs und habe dann eine Nummer gehabt. Danke, das ist ja so auch in Deutschland, sage ich mal, die Nummer, die jetzt am meisten Leute kennen. Ja. Von mir. Und die habe ich immer gesungen. Das war immer so ein Highlight. Ich habe mal Cover gesungen und dann quasi am Ende meines Auftritts habe ich dann gesagt, hey Leute, ich habe auch eigene Songs. Ja. Ich schreibe, das ist wichtig, dass ihr nicht denkt, ich bin nur ein Coversänger. Ja. Das war auch eigentlich so mit die erste Sache, die ich auch auf meiner Facebook-Seite gepostet habe.
Und dann, du hast ja dann auch selber ein Album produziert, das heißt ja auch Danke.
Genau, ja. Richtig. Das habe ich zusammen mit drei anderen Jungs gemacht. Zwei Musikern, noch mit jemandem, den ich das zusammen produziert habe. Und genau, das war auf jeden Fall für mich so ein Meilenstein. Das war etwas, was ich machen wollte. Ich hatte immer diese Vision, ich möchte unbedingt eine Platte machen, auf der ich irgendwie nur mit diesen drei schönen Instrumenten singe. Piano, Gitarre, Cello. Das war irgendwie immer so. Ja. Genau. Und als ich das dann so für mich gemacht hatte, war ich frei im Sinne von, wo es hingehen soll musikalisch.
Das kannst du wieder aufmachen. Ja.
Genau. Das war eine Sache, die musste ich so erledigen. Ja.
Aber sag mal so ganz praktisch erzählt, Straßenmusik, ne?
Ja.
Das ist doch bestimmt, also ich stelle mir das so vor, 80% der Zeit stehst du irgendwie vorm C&A und dann bleibt so eine Oma stehen und guckt dir zu und du singst dir die Seele aus dem Leib und irgendwie alle sind gestresst und die Leute laufen vorbei und es ist total schwierig, die dazu zu bringen, mal anzuhalten und stehen zu bleiben und zuzugucken und dann die Hälfte wirft dann auch nichts in den Hut und so. Ist das nicht so? Ist Straßenmusik nicht auch, kann die nicht auch wahnsinnig frustrierend sein?
Kann auch sehr undankbar sein, frustrierend, ja, ist richtig. Ich muss dankbar sagen, dass das bei mir sehr selten der Fall war. Ja. Wenn ich mich irgendwo hingestellt habe, es kommt für mich auch drauf an, welche Songs du nimmst. Songauswahl ist sehr wichtig, okay. Meiner Erfahrung nach. Der Platz ist sehr wichtig, der Ort, die Leute müssen sich wohlfühlen, da stehen zu bleiben. Ja. Das heißt, du als Straßenmusiker musst dir einen Ort aussuchen, wo du das Gefühl hast, also ich habe es immer auch nach Bauchgefühl gemacht. Ich gesagt, ich bin rumgelaufen in der Innenstadt und habe dann irgendwann einen Ort gefunden. Ich sage, hier passt es irgendwie. Ja, hier ist das Feeling richtig, die Energie ist gut und man muss auf ein paar Sachen achten. Es darf halt nicht zu eng sein. Es darf nicht irgendwie, wenn die Leute stehen bleiben, dass sie das Gefühl haben, wir verstopfen hier irgendwas oder der Verkehr kommt. Also ja. Die Leute kommen nicht durch. Oder
muss man das eigentlich auch so beim Amt irgendwie anmelden oder so morgens, wenn man singen will? Oder?
Von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ja, da gibt es ganz, in den meisten musst du das irgendwie abklären. Ja. Genau, aber ich frage oft lieber nach Verzeihung als um Erlaubnis.
Na, sehr gut. Na, und auf jeden Fall, was ich mich auch gefragt habe, ist, weil ich finde Straßenmusik wahnsinnig faszinierend. Ich habe das mit 16, glaube ich, zweimal gemacht in Köln, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Dann habe ich dann auch eine Apfelsine bekommen oder so, aber es war einfach aufregend. Ist das so, kennt man sich dann auch, gibt es auch so ein bisschen so Konkurrenz? Sagt man so, oh, jetzt stehen schon wieder die Peruaner da mit ihren Panflöten oder so. Also gibt es so eine, kennt man sich? Gibt es da so Leute, die man dann immer wieder trifft oder so?
Tatsächlich ja, es gibt auch immer Leute, die man auch in verschiedenen Städten in ganz Deutschland immer mal wieder sieht. Ich finde die Peruaner oder Indianer, so die finde ich eigentlich immer ziemlich nett, weil mit denen kannst du sprechen, wenn die sagen.
Klar, ja, die sind ja so das Klischee der Straßenmusik.
Das sind das Klischee, aber genau. die wurden halt abgelöst von, meiner Meinung nach, von den ganzen Bulgaren und Rumänen, die wirklich wie eine Mafia sich die Plätze tauschen. Ja. Sind zwei, drei Gruppen und überall spielen nur die und sobald die aufhören, machen die einfach quasi so einen Switch und spielen ja eigentlich in Dauerschleife die ganze Zeit das Gleiche.
Ja. Also der Pate auf der Ziehharmonika habe ich ganz oft gehört.
Schrecklich. Und dann auch noch falsch. Ja. und dadurch ist zum Beispiel in Frankfurt am Main die Zeil komplett empfindlich auf Straßenmusik geworden.
Verstehe.
Weil die hören auch gar nicht mehr richtig hin.
Dann so eine Monokultur wurde.
Ja. Weil es dann irgendwann nur noch die waren, Leute einfach so Schädel, besonders die Leute, die da arbeiten. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Und das hat echt ein bisschen was kaputt gemacht. Deswegen singe ich zum Beispiel leider nicht mehr in Frankfurt am Main, auch weil ich einfach merke, dass es nicht so gewollt
appreciated
ist.
Appreciated.
Ja, genau. Ja. Es ist einfach so, die Leute sind durch, die brauchen vielleicht erstmal 2 Jahre Pause. Ja. So insgesamt. Ja.
Ich finde das auch ganz spannend. Ich habe ein bisschen in deinem Gästebuch auf deiner Seite gestöbert, wo die Leute ja auch, also gerade du hast die Seite ja schon länger und auch zu Straßenmusikzeiten schon gestartet. Mhm. Und da schreiben die Leute ja ins Gästebuch, boah, ich habe dich heute in Hanau gesehen, ich habe dich heute irgendwo in Österreich gesehen, ich habe dich heute da und da gesehen. Das hat mich total berührt und so, also ganz, ganz tolle Nachrichten auch nur. Und da war eine Nachricht, da habe ich gedacht, wie krass ist das denn? Da hat eine Frau gesagt, ich habe dich heute gesehen, ich habe noch nie sowas gehört, mich hat das total total bewegt. Dankeschön. Das war der schönste 24.12. in Köln aller Zeiten. Du hast an Heiligabend in Köln in der Fußgängerzone gesungen.
Ja.
Also, warum? Ist das nicht, ist da überhaupt noch irgendwer, der da
wartet? I just needed the money. Nein, ich, da ich tatsächlich ja auch sozusagen von Straßenmusik gelebt habe und lebe, gab es da für mich auch keine Daten, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt heute nicht oder irgendwie, es war ein voller Tag in der Stadt, heute ist der 24., heute ist die Stadt voll, du machst Musik.
Okay, so. Ja, macht natürlich Sinn, jetzt, wenn ich so nachdenke, macht es natürlich Sinn. Ne? Aber es ist nur ein halber Tag.
Ich mache das ja auch so, dass ich singe zum Beispiel auch nicht den ganzen Tag in einer Stadt oder so, ich singe eine Runde, da ich ja auch mit einem Lautsprecher singe oder so, habe ich immer das Gefühl, das reicht. Ja, wenn die Runde gut war, war die gut. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann gehe ich in die nächste Stadt. So. Weil ich einfach maximal zwei Runden, wenn man wirklich auch eine große Innenstadt hat, wie in Köln, wo man sagt, man kann sich auf der einen Seite hinstellen und auf der ganz anderen. Aber ich möchte nicht, dass die Geschäfte irgendwie das zweimal, es gibt einfach Menschen, denen das nicht gefällt. Das muss man auch akzeptieren. Mhm. Und ich habe dann auch oft so den Moment, dass dann irgendwelche Leute sich beschwert haben oder Polizei gerufen haben, was auch immer. Und dann andere sagen, wie können sie so sein oder sowas. Das ist doch schön. Und er sagt dann, ja, mir gefällt es halt nicht. Es ist mir zu laut oder es ist so oder so. Es ist ja egal. Es ist eine Geschmackssache. Und dann Leute dann Unverständnis dafür zeigen, dass andere das nicht gut finden. Ja. Muss ich innerlich dann auch so ein bisschen schmunzeln. Ich bedenke, fühlt sich ja gut, dass du verteidigt wirst, aber man muss halt auch Verständnis für die Leute haben. Ja. Und auch die Polizisten, wenn die dann kamen und in gewissen Städten das irgendwie nicht erlaubt war, mir das gesagt wurde, ich dann natürlich zusammengepackt habe und gesagt, alles klar, dann muss ich nächstes Mal gucken, dass ich irgendwie dann da Bescheid gebe vorher. Ja. Gab's Polizisten, die wurden dann, also meistens ist es irgendwie Ordnungsamt oder Stadtpolizei, aber die wurden richtig angefahren von der Menge, von den Leuten so. Weil ich dann halt auch ins Mikro sage, ey, die machen nur ihren Job. Ja. So, wenn die das nicht machen, verlieren die denen. So, deswegen, bitte seid nicht sauer auf die. Die haben die Nachricht bekommen, die müssen das machen. Es tut mir dann immer so voll leid, weil die dann so als Buhmänner dastehen, als ob das deren persönliche Meinung ist. Ja. So, ich hatte auch schon echt nicht nur einmal die Situation, wo dann jemand zu mir kam und sagte, hier, das wurde angerufen, ich finde es sehr gut, mach's nur ein bisschen leiser. Ja. Weißt du? Ja. So hatte ich auch schon.
Klar.
Deswegen, die machen nur ihren Job und wenn sie die Möglichkeit haben, und das, dann lassen sie es auch weiterlaufen. Aber es gibt manchmal einfach nicht die Möglichkeit. Ja.
Und du bist ja auch, während du dann quasi wieder in Deutschland warst und als Straßenmusiker gearbeitet hast, bist du auch Vater geworden und hast eine Tochter. Da gibt es auf deiner Facebook-Seite auch ein super niedliches Video, wie sie deinen Song singt.
Ja, genau. Du machst schon Straßenmusik wie eine Große jetzt.
Genau, beim Auftritt von dir in der Fußgängerzone deinen Song singt. Und du hast auch geschrieben, sie ist total musikbegeistert und will auch Musik machen und so. Ist das nicht, also was gibst du der denn mit auf den Weg? Gibst du Sachen, wo du so denkst, oh Gott, hoffentlich macht die nicht den gleichen Stuss durch oder hoffentlich trifft die nicht so viele ätzende Leute, wie ich da und da und da getroffen habe oder so. Also gibt es irgendwas, wo du sie schützen willst in dieser Branche, in diesem Geschäft?
Ich würde sie gern vor Castingshows schützen, um ganz ehrlich zu sein. Also es wurde auch schon dann von Supertalenten und sowas Anfragen gestellt, The Voice Kids und so. Das macht für mich keinen Sinn. Das würde ich allen irgendwie mitgeben, die eigene Musik machen wollen, nicht zu Castingshows zu gehen. Wenn ihr Covermusiker sein wollt und euren Preis steigern wollt, do it. Ja.
Sehr gut. So. Sehr guter Rat. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, du warst dann Straßenmusiker und jetzt, auch einer der Gründe, warum du heute hier bist, ist ja, deine erste Single ist jetzt erschienen, du arbeitest an deinem Album und das kommt alles bei 4Music raus. Also
genau, wir haben jetzt erstmal eine EP, die wir geplant haben, im Januar kam ein neuer Mensch, nächsten Monat kommt was Neues raus und
sehr gut.
Genau, wir arbeiten da ganz schön, das ist schön. Also ich hatte ja, 4Music war schon in meinem Visier bevor ich nach Kroatien bin, also da war ich 18 oder so, 17, 18, da hatte ich 4Music schon so im Visier gesagt, boah, das ist ein cooles Label, das ist so ein Indie-Label, aber trotzdem Major-Label.
Genau, das beschreibt es ganz gut. Ja.
Und das fand ich irgendwie immer cool, so, ich habe ja gedacht, das wäre irgendwie der richtige Weg für mich und ich weiß nicht warum, ich fand es einfach immer, ich weiß schon warum, aber es war einfach von Anfang an, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen. Ich habe Musik von denen gehört und ich habe mir so ein bisschen was durchgelesen und habe mir so die Philosophie einfach angeguckt und habe einfach gemeint, wenn du in ein Label gehst, dann dahin. So. Ja. Und dann war ewig lang, wie gesagt, Kroatien, ganz lang gar nicht mehr über Labels nachgedacht.
Ja.
Und dann über zwei, drei Ecken dann irgendwie dann in den Kontakt gekommen und dann ist quasi so wie so ein ein Funke, der schon lange aus war, ist wieder angegangen. Ich dachte echt, ich gehe zu 4Music. So. Ich konnte es wirklich nicht. Ich bin jetzt noch, also es ist total surreal manchmal. Ich sage überhaupt, dass ich ein Label habe, weil ich immer alles alleine gemacht habe. So. Ja, ich hatte auch nie ein Management. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein Management habe. Ja. Und das sind alles neue Sachen für mich auf jeden Fall.
Ja, das ist ja so Tellerwäscher-Millionär-mäßig. Also noch nicht Millionär, aber hoffentlich bald. Aber ist das denn, also man, dieser Sprung von Straßenmusik zu einem Major-Label-Deal, das ist doch, da, als du den unterschrieben hast, den Vertrag, also ich meine, das ist doch völlig, davon träumt doch eigentlich jeder Straßenmusiker, also sowieso auch jeder Musiker träumt ja davon.
Ich glaube tatsächlich, wenn du gut bist, wenn du wirklich gut bist und hast du mehr Chancen, über Straßenmusik einen Deal zu bekommen, als über eine Castingshow oder über sonstiges. Also sie laufen alle auf der Straße. Na. Vom Labelchef bis zum A&R, bis alle laufen in der Innenstadt rum. Und wenn du wirklich gut bist, dann findet dich jemand. So. Du musst einfach nur machen.
Oder halt jeden Tag bei denen vor der Zentrale auftreten.
Kannst du auch machen. Ja. So Demos schicken, sowas geht auch alles. Hat auch alles schon funktioniert. Selbstverständlich. Lieder schreiben, so früh wie möglich. Eigene Songs.
Auf sich aufmerksam machen.
Aber Straßenmusik ist schon eine super Plattform, weil du einfach damit Geld verdienen kannst und für dich quasi sorgen kannst, Musik machst, übst, Praxis hast, jeden Tag Live-Konzerte, die du spielst, sammelst aber auch schon Fans, also Leute, die dir vielleicht auf Instagram oder Facebook oder sowas folgen und hast eventuell noch die Möglichkeit, an jemanden zu treten, der vielleicht in einer Position sitzt, die dir helfen kann. Deswegen finde ich Straßenmusik auf jeden Fall, also ich bin super begeistert davon.
Das noch, du hast ja auch gerade eben schon erwähnt, aber das ist auch, das habe ich mich dann auch die ganze Zeit gefragt. Also nehmen wir jetzt an, jetzt kommt deine EP und dann, da wird dann ja auch hoffentlich dann ein Album draus und dann.
Das ist der Plan.
Das ist der Plan, na klar. Und das, ich gehe auch davon aus, dass es genauso funktioniert, weil ja schon die Resonanz auf Neuer Mensch riesig ist und die Leute ausflippen, wie toll dieses Lied ist.
Dankeschön.
Zu Recht auch. Und dann habe ich mich gefragt, wenn dann so das Album kommt, dann musst du natürlich auch auf Tour gehen. Und ob du dann so ein bisschen so hier und da mal, erstmal jeden Tag in einer anderen Stadt, so als Promo-Move quasi, dich nachmittags in die Fußgängerzone stellst, zwei Lieder singst und sagst, Leute, wenn ihr mehr hören wollt, kommt heute Abend in Club XY.
War auf jeden Fall, ich hatte vor zwei, drei Jahren eigentlich mal eine kleine eigene Tour geplant, ganz alleine organisiert und es hat dann aufgrund von Kapital nicht hingehauen. Ich konnte es einfach nicht machen und es waren so verschiedene Dinge, die dann nicht funktioniert haben. Aber das war eigentlich mein Plan. Genau das, was du sagst, vor jedem Auftritt ein, zwei Tage noch in der Stadt zu spielen, um dann dafür zu werben. So.
Ja. Ja. Also muss man Ausschau halten.
Mal gucken, ob das nötig sein wird jetzt. Ja. Wenn da auf jeden Fall Plätze frei sind, werde ich definitiv in der Stadt singen und sagen, ey, komm vorbei.
Sehr gut. Also alle Mio-Fans aufgepasst, wenn ihr in eurer Stadt spielt und es ist noch nicht ausverkauft, dann ist die Chance groß, dich noch in der Fußgängerzone zu treffen.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass man noch eine Menge von dir hören wird.
Dein Wort in Gottes Ohren.
Ja, weil es hat so was Kämpferisches, deine Geschichte. Und die hat so interessante Auf- und Abbewegungen. Das kann hier noch lange nicht vorbei sein. Deswegen, da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Danke erstmal für diesen Abriss und für diese Ehrlichkeit über deine Geschichte. Wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die wir ja auch mal machen, nämlich die Frage von außen, wo wir Wegbegleiter, Freunde, was auch immer, Bekannte fragen, dass sie uns Fragen schicken, die wir unseren Gästen dann vorspielen. Und jetzt haben wir hier von drei verschiedenen Leuten drei Fragen an dich. Die erste kommt von Joel Brandenstein.
Ay, mein Freund.
Mit dem bist du ja auch schon aufgetreten, ne?
Mehrmals schon, ja. Wir schreiben auch zusammen und kennen uns auch schon ein paar Jahre. Ein sehr, sehr guter Junge.
Okay, ja super. Dann hören wir uns mal an, was der uns für eine Frage geschickt hat.
Hi Mio, hier ist Joel und ich würde gerne von dir wissen, was du machen würdest, wenn du morgen aufwachen würdest und feststellen müsstest, dass du einfach nicht mehr singen kannst, also keinen Ton mehr richtig treffen kannst. Was würdest du mit deinem weiteren Leben anstellen?
Okay.
Das ist ja gerade bei dir, du setzt ja wirklich auch alles auf die Stimme, ja, ne?
Also komplett auf Musik einfach insgesamt. Ja. Wenn ich morgen aufwache und nicht mehr singen kann, keinen Ton mehr treffen kann, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, trotzdem irgendwas mit der Stimme zu machen.
Rappen.
Kann ich tatsächlich auch, aber nicht so gut, wie ich es gerne können würde, wenn ich das machen will. Ich würde wahrscheinlich trotzdem irgendwas mit der Stimme machen. Entweder ich könnte mir auch vorstellen, so einen Moderator zu machen oder einen Radiomoderator, aber vor allen Dingen, ich hatte es vorhin mal angesprochen, so ein einfache Synchronisation, ja, finde ich, ob jetzt im Zeichentrick oder im echten Film, mega interessant, weil es halt auch, du musst halt emotional sein können, ne? Ja. Und musst mit deiner Stimmperformance trotzdem irgendwie überzeugen. Das finde ich sehr interessant. Aber wenn ich auch davon weggehen müsste, bin ich tatsächlich sehr kampfsportbegeistert.
Ja.
Wenn ich gar nichts mit der Musik zu tun gehabt hätte, ich habe früher lange geboxt und dann auch MMA gemacht und so.
Ach krass.
Hätte sein können, dass ich da auch irgendwie mehr gemacht. Ich wollte eigentlich mal Fußball spielen, aber dafür war ich leider nie so talentiert. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin sehr fußballbegeistert auch, aber ich musste sehr früh feststellen, dass die anderen Kinder einfach viel besser sind. So.
Aber ist denn dann, wenn es um deutsche Mannschaften geht, ist dann Eintracht, oder?
Definitiv, ja. Eintracht Frankfurt ist schon in meinem Herzen, aber ich mag einfach Mannschaften, die guten Fußball spielen. Also wenn neben der Eintracht, wenn ich dann irgendwie sage, so in Deutschland habe ich einfach auch ein paar Vereine, die ich noch mag. Aber die Eintracht ist schon so hervorzuheben auf jeden Fall.
Ich bin der FC, aber ich war auch hier in Berlin im Olympiastadion beim DFB-Pokalfinale und das war ein Hammerspiel. Das war wirklich, da habe ich mir sofort einen Frankfurt-Schal gekauft.
Hast du, ja.
Und die Hymne, die von Tankard gespielt wird, da bin ich ausgeflippt, dass diese alte Metal-Band nochmal auftaucht, krass, ne? weil sie die Eintracht-Hymne spielt. Das fand ich extrem gut. Jetzt haben wir eine Frage von Jorgo.
Ja, das ist mein Trauzeuge.
Sehr gut.
Hey Mion, hier spricht der Jorgo. Was ich immer schon mal wissen wollte, welchen Rat würdest du jungen Künstlern mit auf den Weg geben?
Gute Frage.
Gute Trauzeugenfrage.
Ich hatte es, glaube ich, vorhin sogar schon mal ein bisschen angesprochen. Ich würde allen jungen Künstlern raten, auf die Straße zu gehen. Geht auf die Straße, spielt eure eigene Musik, beschäftigt euch damit, versucht damit Geld zu verdienen, sodass ihr nicht noch irgendeinen Zweitjob machen müsst, sondern macht Musik. Jedes Straßenmusikkonzert bringt euch weiter. Es ist Experience, es ist Erfahrung, die ihr sammelt. Auch wenn ihr es nicht direkt merkt, ihr werdet es merken. Einfach Kilometer machen, das ist mein Rat an junge Künstler. Eigene Songs schreiben in erster Linie, in zweiter Linie sie auf der Straße vortragen.
Ja, das hat dich extrem geshaped sozusagen, ne, geformt. Naja, total. Dann haben wir noch eine Frage von deinem besten Freund, wie ich erfahren habe, Markus.
Das ist auf jeden Fall einer meiner besten Freunde, ja. Zusammen mit meinem Trauzeugen auf jeden Fall, gehört zu meinem engsten Kreis.
Markus hat auch tatsächlich eine sehr, etwas längere und eine sehr intensive Frage an dich. Das fand ich sehr interessant.
Hey Mio, ich bin's Markus. Was ich schon immer wissen wollte oder schon immer fragen wollte, ist, deiner Familie und dir ging es lange Zeit finanziell sehr gut. Das hat sich irgendwann geändert, ist irgendwann umgeschlagen, fast schon ins Gegenteil. Und in dieser Zeit, finde ich, hast du dich charakterlich sehr gut weiterentwickelt, bist, wie ich finde, erwachsen geworden. Und ich wollte schon immer wissen, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat, ob das eine Kausalität hat.
Also, Deep Shit, super, Markus. Ja, allerdings, mega intime Frage. Hat mich auch etwas überrascht, aber naja.
Ja. Wir hatten Zeiten, wir hatten sogar verschiedene Zeiten, noch vor dem Markus hatten wir auch eine ganz, ganz schlimme Zeit, wo wir wirklich irgendwie gar nichts hatten. Ich erinnere mich noch, ich war vielleicht 4 oder 5 und meine Mama hat diese 2 Jobs gehabt, ne, und mein Vater war ein Chaos. Also der war eigentlich noch voll jugendlich. So. Er hat sich da in irgendwas reingeschmissen, wo er eigentlich nicht bereit für war, obwohl er eigentlich schon 38 war, als er mich gekriegt hat. Aber das ist vielleicht so die alte Generation oder was auch immer in seinem Leben passiert ist, wird auch Gründe haben. Auf jeden Fall waren bei uns immer irgendwelche Leute. Immer irgendwelche Leute aus unserem Ort unten, die hier auch gearbeitet haben. Also wir hatten immer Full House. Mein Zimmer war immer belegt von 2, 3 Menschen. Ich habe auf irgendeiner Matratze geschlafen irgendwo. Und aber diese Leute haben sich immer aus unserem Kühlschrank ernährt und nichts dazugegeben. Das heißt, wir hatten dann echt, also es war echt hart. Ja. Und dann irgendwann war es besser. Dann gab es ein paar Jahre, es war dann auch die Zeit, wo der Markus irgendwann in mein Leben getreten ist. Dann war es ein paar Jahre lang sehr, sehr gut. Und also einfach, man hat dann nichts gefehlt. Und ich habe dann auch selbst noch ein bisschen nebenbei gearbeitet und ein bisschen Taschengeld verdient und so. Und das war okay. Und irgendwann hat es dann wieder so umgeschlagen, dass es war dann die Zeit, als ich aus Kroatien zurückkam, auch ging es uns richtig schlecht. Also war wirklich alles weg. Quasi. Wir haben wieder von Null angefangen, alle zusammen. Es war hart, aber ich glaube, Ich hatte so zwei, drei solcher Phasen, aber das sind vielleicht die zwei, die man am meisten irgendwie hervorheben muss. Und das hat schon geshaped, zusammen dann natürlich mit dieser ganzen Straßenmusik-Sache und so. Und du weißt, du hast keine Unterstützung von hinten, kann keine Mama kommen oder so, die sagt, hier, ich weiß, dir fehlen gerade 100 Euro. Hast du? Gibt's nicht. Das heißt, du musst das alleine machen. Ne? Und das war auf jeden Fall prägend. Ja, definitiv ein Zusammenhang damit, dass es auf jeden Fall in meinem Leben öfter mal schwierig war, sage ich so. Das hat definitiv was auch mit mir gemacht. Und
klar, man muss dann auch einfach schneller Verantwortung auf jeden Fall übernehmen. Das meinen die meisten Leute ja mit Erwachsenen. Mhm. Wenn nichts da ist, muss man das einfach machen, weil sonst geht's nicht weiter.
Richtig. Ja, du hast keine Wahl.
Cool, wow. Also tolle Fragen und vor allem auch super Antworten. Wir haben jetzt noch eine Rubrik, die wir immer machen, die nennt sich Skipper, wo ich unseren Gästen einfach irgendwelche Songs sage und sie sollen mir sagen, ob sie damit irgendwas verbinden, ob sie damit was anfangen können oder nicht und so. Und wir einfach so ein bisschen noch über Musik quatschen können, weil darum soll es bei dem ganzen Quatsch hier auch immer noch gehen. Da habe ich mir bei dir auch 10 Sachen ausgesucht. Mhm. Als erstes, ich mache jedes Mal auch einen Beatles-Song, weil ich die für sehr wichtig halte. Und bei dir habe ich With a Little Help from My Friends.
Wenn, dann auch die Lieblingsnummer auf jeden Fall.
Ist das?
Ja. Ach, ganz gut getroffen. Ja. Finde ich sehr stark. Es gibt so 2, 3 andere Nummern, die ich auch sehr gut finde, aber die finde ich schon wirklich mit Abstand am besten von denen.
Ist ja auch, gibt ja auch die wahnsinnig tolle Joe Cocker-Version davon noch.
Ja, da gibt es schöne Versionen noch davon, aber die Beatles-Version ist schon, die hat so eine Magic.
Das stimmt.
Ganz Besonderes.
Dann habe ich als nächstes, dann habe ich erstmal die Bangles mit Eternal Flame.
Okay.
Weil ich habe nämlich ein paar Powerballaden mit reingenommen.
Krass, ja.
Ich habe nämlich ein Video von dir gesehen, wie du Richard Marx coverst auf irgendeiner Messe oder irgendwie sowas oder so eine Konferenz, so ein Tanzabend.
Das ist tatsächlich ein kleines Konzert, ein kleines eigenes.
Ah ja, okay. Also das hat glaube ich der Pianist gepostet auf seiner Seite. Der heißt irgendwie Arca oder Acker oder so. Der hat seine eigene Seite und da war dann ein Video, wie du dieses Lied singst. Und da habe ich gedacht, ist ja auch, wenn man covert, und wenn man auf einmal so gut singen kann wie du, dann sind Balladen ja immer das erste Go-To. Also so Powerballaden.
Ich bin Balladensänger, da komme ich eigentlich her. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich komme aus der Zeit von Boys to Men, Brian McKnight und so. Das waren meine Helden damals. Ja. Also auf jeden Fall sehr balladesk.
Und deswegen habe ich, wie gefällt dir Eternal Flame? Das ist schon eine sehr, sehr gute Ballade, oder?
Ja, schon. Aber es ist nicht so mein...
Verstehe, du brauchst quasi noch mehr so ein, obwohl ne, Richard Marx ist ja eigentlich auch weißer, geht's ja gar nicht.
Nee, das hat nicht damit zu tun. Dass einfach die Melodie ist Magic irgendwie. Und Eternal Flame ist einfach nicht ganz meins. So. Ist okay, ich könnte es wahrscheinlich sogar mitsingen, wenn es irgendwie läuft und so, klar. Aber es ist nichts, was ich mir persönlich anhören würde. So.
Mir ist auch aufgefallen, dass du beim Singen immer die linke Augenbraue so hochziehst.
Die linke, ja.
Oder die rechte, die rechte wahrscheinlich. Ahnung.
Weiß ich nicht. Unbewusst.
Dann, was habe ich als nächstes? Achso, genau, das wollte ich natürlich auch wissen. Als nächstes habe ich Smells Like Teen Spirit von Nirvana.
Ja.
Weil ich natürlich unbedingt wissen will und muss, ob da auch noch ein Rockerherz in dir steckt.
Auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Selbstverständlich.
Das war ja auch ein wahnsinniger Song. Also ich meine, Nirvana ist sowieso eine unfassbare Band. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das muss ich genau ablesen. Hier habe ich nämlich Oliver Dragojevic mit Katmi Dodeshti.
Katmi Dodeshti.
Katmi Dodeshti.
Dodesh.
Dodesh?
Ja, richtig.
Katmi Dodeshti. Fand ich gut, den Song.
Ja?
Ich habe nämlich irgendwo gelesen,
krasser
dass das
Sänger,
so,
ne?
Ja, dass du so als Kind so Fan von dem warst und so.
Ja, er ist Fan von Stevie Wonder.
Naja.
Da ist wieder diese soulige Ecke, die dann irgendwie da reinkommt. Er war. Er ist leider vor kurzem
gestorben.
Genau, und ist aber so der Held meiner ganz frühen Kindheit. Ich habe immer gedacht, wie kann man so eine Stimme haben? Kann man so rauchig klingen? Das fand ich immer mega. Und dann halt doch dazu die Technik zu haben, irgendwie auch diese ganzen Phrasierungen zu singen und was er macht. Er singt ja echt soulig so, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Und das hat mich halt immer unbewusst. Ich wusste nicht, dass er soulig singt. So, das war ja, aber das ist das, was mir gefallen hat. Das war mein Lieblingssänger, bis ich dann irgendwann zum Gospel und Soul gekommen bin, so kurz bevor ich irgendwie so 8, 9 wurde. Und da habe ich dann halt unbewusst diese Verbindung zwischen Oliver und zwischen der Soul-Musik gespürt und deswegen hat mir das so gefallen. Es war dann irgendwie so diese, ach, das ist es, das wollte ich die ganze Zeit haben. So, ne?
Ja, verstehe.
Genau, deswegen ist da auf jeden Fall eine starke Verbindung und auch heute noch, also es gibt kaum einen Sänger, der mich so nostalgisch in die Vergangenheit versetzen kann, positiv.
Klar.
Wie der Oliver. Das ist echt so. Gibt viele Songs, die ich höre, wo ich dann nostalgisch werde, aber vielleicht auch eher ein bisschen im Neger, dem Traurigen oder irgendeinem. So ein bisschen nachdenklich, aber er schafft es echt immer, mich so ein ausgefülltes Gefühl zu machen, dass man sagt so, ey, das war alles gut und es war schön und irgendwie hat er mich begleitet. Ja. Das ist richtig, es fühlt sich gut an. So.
Das war, wie gesagt, ich fand den Song auch echt gut. Er ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen 80er, ist so späte 80er, sieht man auch im Video, er hat dann da so einen Yachtpulli an. Da ist er ja eigentlich auch schon ein alter Mann. Also
der ist immer schon ein alter Mann.
Genau, so. Einer dieser Leute, die quasi immer schon alt waren.
Ja.
Aber es ist so, mich hat es erinnert an Lucio Dalla. So ein großer italienischer Sänger, der auch immer so ein bisschen so, man hört, dass es Pop ist und es hat auch so, es ist auch sehr eingängig irgendwie, aber trotzdem merkt man immer noch, dass da auch ein Musiker dran sitzt, der jetzt nicht einfach nur eine flache Nummer machen will, sondern immer so versucht da dem trotz aller Poppigkeit immer noch so eine gewisse Tiefe zu verleihen. So.
Ja, Oliver war ein krasser Musiker, der hatte mehrere, also Trompete, Klavier, Gitarre, Saxophon, 5, 6, 7 Instrumente auch gespielt, sehr krasser Musiker, auf jeden Fall.
Dann habe ich meine absolute Lieblingsballade, ich finde die beste Ballade aller Zeiten.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
If You Leave Me Now von Chicago. Ach, come on.
Ich kenne den Titel gerade nicht. Also so.
If you leave me now, you take away the biggest part of me. Woohoo, now baby, please don't go. Muss mal hören.
Chicago ist doch auch, die haben doch im Originalen das Dings da gesungen, dieses Ooh, little time to pray,
genau.
I heard her say.
Ja, genau. Nee. Mal,
das kenne ich tatsächlich. Das wäre dann...
Hard to say I'm sorry ist
es. Hard to say I'm sorry, genau. Ja,
ja, aber If You Leave Me Now ist so eine ältere Nummer von denen, das musst du mal hören. Das ist die beste Ballade aller Zeiten.
Okay, höre ich mir mal an.
Dann habe ich die Venga Boys mit Boom, 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 Boom. Ja, wir waren alle mal jung.
Ja, ich habe es auch mal bei Viva gesehen oder so. Das war es dann aber auch schon.
Okay. Weil du es nämlich gecovert hast und das irgendwie und er auch bei uns hier, dass ich schon im Podcast war, Mark Forster mit Einmal. Und das hat er ja auch dann auf Instagram noch in der Story irgendwie geteilt und so dein Cover von ihm.
Flashig. Ja. Voll krass für mich. So what?
Ihr seid jetzt auch Labelmates?
Ja, natürlich, aber das heißt ja nichts.
Nee, klar.
Ist einfach, ich bewundere ihn schon eigentlich seit ich das erste von ihm gehört habe. So damals fand ich einfach, irgendwie hat eine eigene Sprache so mit in die Musik gebracht und das Writing, seine Songs und wie er das rüberbringt, in welchem Rahmen er das mit seiner Stimme macht und wie er da einfach, wie er es macht, seine Aussprache, alles. Ich finde es einfach geil. Ich bin voll der Fan. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Was habe ich hier noch? Diana Ross und die Supremes natürlich, weil du ja gesagt hast, dass du dann Soul für dich entdeckt hast. Ich habe jetzt mal You Keep Me Hanging On genommen, weil ich finde, der wird irrtümlicherweise ja immer Kim Wilde zugeschrieben, dieser Song.
Es gibt so Songs, ne?
Ja.
Auch I Swear wird immer Boys to Men zugeschrieben, obwohl es All for One ist, so diese mega Kitsch-Ballade. Aber,
Also ist das so, also dieser Motown-Soul, ist das so das, was dich so beeinflusst hat?
Auch auf jeden Fall Motown Soul war ein großer Teil, auch Jackson 5 und ich habe viel Motown gehört, aber meine richtige Zeit kam dann so ein bisschen später, noch so in Anfang 90er beziehungsweise Mitte 90er, diese ganzen wirklich Soul und dann auch R&B Sachen, dieses richtige R&B war dann auch, da war ich voll drin. Ja.
Also No Diggity und so.
Ganz genau, das auch diese Sachen.
Pony, auch Genuine.
Auch mit Rap, also ich habe sehr viel amerikanischen Rap gehört, das war eigentlich dann so, deswegen habe ich vielleicht manchmal ein bisschen Probleme mit deutschem Rap, obwohl ich finde, dass der jetzt mittlerweile ziemlich, ziemlich gut geworden ist, aber ich hatte lange Probleme mit der deutschen Sprache im Rap, die rollte für mich nicht so richtig.
Ja.
Es gibt aber jetzt wirklich mittlerweile Leute, die das richtig gut machen.
Ja.
Und das höre ich dann auch gerne. Aber das ist dann, da komme ich schon her. Also ich bin auch schon sehr Hip-Hop geprägt und auch R&B und Soul und das ist von allem irgendwie ein bisschen alt. Aber es geht schon sehr, sehr so in diese blacke Richtung, wenn ich an die Zeiten denke, was mich so wirklich geprägt hat. So.
Ja. Ja, dann auch, natürlich auch nochmal noch eine große, ganz große Ballade. Purple Rain von Prince. Das ist ja so der Balladen-Olymp, oder?
Ja, das ist schon Purple Rain. Das ist ja so eine, ich weiß gar nicht, wie man das dann irgendwie kategorisieren würde, aber so eine richtige Piano-Ballade ist es ja nicht. Die hat ja schon auch richtig Power und, ne?
Na.
Aber es ist für mich auch einer der magischsten Songs überhaupt. So, es ist so eine krasse Nummer. Der Typ auch, ne? Prince. So.
Was ich bei Prince interessant finde, ist, Ich habe so das Gefühl, der war ja, und da sind sie ja, da sind wir uns ja alle einig, dass der ein kreatives, ein Wahnsinniger war, ein Genie. Was ich immer, wenn ich Prince-Songs höre, vielleicht sogar außer bei Purple Rain, aber was ich bei fast allen anderen Songs, vor allem dann so in den späteren Sachen, immer so für ein Gefühl hatte, ist, dass der, während er einen Song geschrieben hat, schon die Lust daran verloren hat und sich wahrscheinlich schon den nächsten Song ausgedacht hat. Aber der hat es fast nie geschafft, enden für seine Songs zu schreiben. Du musst dir mal auch so diese ganzen New Power Generation Sachen von ihm anhören und so, die hören einfach immer so ein bisschen so, es hört sich mal an, als wäre er jetzt aus dem Studio gegangen und der Rest spielt noch so kurz weiter und denkt so, ja, ich glaube, er ist weg, wir können aufhören. Also so, die einfach nie enden, die Lieder, weil den das anscheinend einfach dann gar nicht mehr interessiert hat.
Aber das ist doch auch irgendwie geil, oder?
Ja, total.
Also, ja. I'm so fucking artist, I don't care. Also, ja. Es ist mir egal, ich bin Künstler und jetzt habe ich keine Lust mehr, dann gehe ich raus. Er kann sich halt erlauben, er konnte sich erlauben.
Naja. Also. Ihr habt ja meine Idee, macht immer fertig. Ich muss noch Zucchini kaufen gehen.
Und andere Songs schreiben. Genau. Ich wäre auf dem Weg zum Zucchini kaufen mit der 4 geschrieben.
So. Genau, noch ein Album geschrieben. Ja. Und dann habe ich ja zuletzt, weil mich das tatsächlich noch interessiert hat, habe ich so als Platzhalter My Way von Frank Sinatra. Das wirst du ja wahrscheinlich auch zwei, dreimal gesungen haben, auf irgendwelche Veranstaltungen oder so. War das jemals für dich, dass du überlegt hast, eher sowas Crooneriges zu machen, dass das für dich interessant gewesen wäre, so als Stilrichtung?
Nein.
Weil, wie gesagt, du hast ja eine sehr hohe Range, du hast ja eine sehr breit aufgestellte Stimme.
Dankeschön.
Hast du wohl eine ganz großartige Kopfstimme, aber bist auch so, kannst auch ganz toll tief singen und so. Und also bist da sehr breit aufgestellt, wie schon gesagt.
Danke.
Und da wäre ja Crooning, das ist ja auch eine große Herausforderung zu singen.
Ich weiß nicht, es war für mich einfach, es hat mich nie so richtig berührt. So muss ich sagen, so richtig irgendwie. Ich fühle da voll krass was. Ich finde es schön. Es ist schön gesungen. Und aber ich habe andere Songs aus der Zeit, die ich dann tatsächlich stärker finde. So. Ja, aber es ist nichts, was mich. Also ich habe keine Abneigung dagegen. Ich finde es okay, ich finde es gut. Aber es ist nichts, was ich jemals selbst machen wollte.
Du hast ja jetzt auch deinen Weg quasi gefunden, wo es musikalisch irgendwie hingehen soll. Also noch nicht gefunden, aber gehst jetzt diesen Weg, den du erstmal eingeschaut.
Ich habe auf jeden Fall nach dem Album erstmal etwas gefunden, was mich total gecatcht hat. So, das war ein neuer Mensch. Das war eigentlich gar nicht so meine Richtung von Sounds, sage ich mal. Ich war sehr organisch und habe mir auch eher gedacht, dass ich in der organischen Richtung bleibe. Aber der Jens Schneider, mit dem ich zusammen den Song geschrieben habe, der hatte gerade dieses so ein Analog-Ding aus den 60ern, 70ern. Er hat gemeint, ich habe das gerade gestern mal alles reingeklippt, können wir mal hören und so. Und hat er halt einfach irgendeinen Akkord gespielt und meinte, so, sing doch irgendwas drauf. Und ich habe halt was drauf gesungen und es hat echt was mit mir gemacht. So, ich denke immer, wow, was ist das? Da habe ich so ein bisschen Pelle bekommen. Das ist ja echt geil. Und so, ja, das ist ein super Pad. Ne? Ja, es war mir gar nicht bewusst, dass ich auch auf sowas irgendwie singen kann und sich das für mich gut anfühlt. Und dann haben wir da angefangen, irgendwie diesen Song zu schreiben, der auf einmal so krass anders wurde als alles, was ich bisher gemacht habe. Und es sind ja auch die Demo-Vocals. Die Vocals, die ihr hört, das sind die ersten Vocals, die wir überhaupt aufgenommen haben. Wir haben die einmal aufgenommen in dem Moment und danach haben wir es noch zweimal probiert, aber die ersten waren immer die besten. Es war einfach für mich was ganz, ganz Neues. Und dann haben wir auch noch gesagt, ey, das ist doch kein Problem. Man kann ja dann in der späteren Version organischer werden oder sowas. Ja. Aber das wollte ich dann halt auch nicht. Ne? Ja, ich wollte nicht, dass der Synth im Ref dann irgendwie auch von was anderem gespielt wird oder so. Das sollte schon diesen Charakter beibehalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das für manche Leute irgendwie ein bisschen komisch war, nur die mich halt eher aus der organischen kennen und aus dem organischen Sound kennen. Aber ich denke halt auch, ich werde wahrscheinlich noch irgendwie 3 oder 4 Mal in meinem Leben sagen, ich möchte jetzt irgendwie dahin gehen oder in die Richtung gehen. Und ich denke, je früher man die Hörer daran gewöhnt, dass man auch manchmal andere Sachen macht, desto eher kommen die damit auch klar. Ich erinnere mich an ein Interview von Bruno Mars, da hat er irgendwie, wurde gefragt, was machst du für Musik? Und dann meinte er halt so, ich kann das gar nicht so richtig kategorisieren. Ich würde eher sagen, experimentell. So. So krass ist es jetzt bei mir vielleicht nicht, aber er hat ja auch wirklich jedes Album klingt ja ganz anders bei ihm. Ne? Ist ja wieder was ganz Neues und 24K jetzt was ganz anderes als Unorthodox Jukebox und das finde ich irgendwie so spannend, dass man sich als Sänger auch oder als Musiker insgesamt in mehr Bereichen bewegen kann und natürlich irgendwie in seinem Ding bleibt, aber da auch soundtechnische Unterschiede macht, um sich selber auch A, weiterzuentwickeln und B, ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch, ich brauche neue Sachen. Ne? Weil ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur der Piano-Gitarre-Cello-Mensch sein oder darauf dann aufbauen und sagen, so jetzt brauche ich dann halt ein Orchester oder eine große Band oder sowas. Ich brauche dann was Neues, ich brauchte was Moderneres für mich selbst. Also noch bevor das Label und überhaupt alles im Spiel war, haben wir ja schon geschrieben. Und der Song war ja auch schon, bevor ich überhaupt bei 4Music war, war der Song ja schon fertig eigentlich. Und deswegen, wir hatten schon Kontakt, aber ich war noch nicht irgendwie unter Vertrag. Und genau, also damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass mich das Label gar nicht in die Richtung gedrückt hat. Weil das werden vielleicht manche denken, sagen, jetzt ist er beim Label, jetzt macht er so Musik. So, das ist einfach passiert, bevor ich überhaupt irgendwie mit 4 tatsächlich in irgendwelchen Relationen war, in erwähnenswerten. Ja. Und ich denke, das wird auch noch passieren. So, das möchte ich mir auch vorbehalten, einfach zu sagen, so irgendwann klinge ich dann jetzt halt so. Ne?
Das heißt, wir freuen uns in 10 Jahren auf das Mio Metal Album.
Ey, wer weiß. Wer weiß. Aber und wenn, dann vielleicht eher so in die Kings of Leon Richtung.
Ja, sehr gut. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall das Beste des Besten, den allergrößten Erfolg.
Danke für die Einladung.
Na, schön, dass du da warst. Das war ein sehr, ganz tolles Gespräch. Komm gerne jederzeit wieder. Und ganz viel Erfolg. Ich wollte nur noch eine Sache. Es gibt ein kroatisches Lied, wo ich zwar nur eine Zeile kann, aber wenn ich schon mal einen Kroaten hier sitzen habe, dann muss ich die natürlich auch loswerden. Also, pass auf. Bato, 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 tissimo islato. Weiter weiß ich nicht.
Okay, das ist tatsächlich nicht kroatisch.
Oh nein. Oh Gott, oh Gott.
Und wenn, also es ist neu, ich kenne es.
Wenn, dann ist es sehr schlechtes Kroatisch.
Bato ist halt eher serbisch. Das ist so was wie ein Name.
Habe ich das jetzt verwechselt? Vielleicht nicht, dass es am Ende serbisch ist.
Ich fühle mich da nicht angegriffen, weil ich empfinde, dass wir wirklich sehr ähnlich sind. Also Luka Jovic von Eintracht Frankfurt ist im Moment mein Lieblingsspieler. Ja.
Aber er macht das ja auch wirklich gut.
Oh, ist super. Deswegen, ich fühle mich nicht angegriffen, sondern ich glaube einfach nur, dass es serbisch ist. Ich kenne es persönlich nicht. Ja. Das wird irgendwas Neues sein. Es klingt für mich aber eher nach...
ich glaube, es ist ein ganz altes Lied, hat man gesagt.
Oder es ist ganz, ganz alt.
Ein Kinderlied oder sowas.
Ja. Okay. Okay, es klingt für mich ein bisschen nach serbischer Volksmusik.
Also, ja genau.
Bato, bato, bato. Ja. So ein bisschen, ja. Aber
okay, also wenn ich irgendwann mal einen Serben hier habe, dann singe ich das nochmal vor.
Frag nochmal, ob das vielleicht serbisch
wenn
ist.
Wenn der dann aber sagt, hört sich kroatisch an, finde ich.
Nee, der wird dir wahrscheinlich sagen, ich glaube, das ist bosnisch.
Alles klar. Schön, dass du da warst, Mio. Vielen alles Dank. Gute und bis ganz bald.
Ebenfalls, alles Gute.
Und liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Songpoeten. Bis dahin, habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.